RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Mit Beschuss und gegenseitigen Drohungen gehen die Kampfhandlungen im Nahostkonflikt weiter. Den Angaben zufolge sind bei den Angriffen auf den Iran gestern auch Dutzende Frauen und Kinder getötet worden. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Die israelischen Angriffe halten auch am Nachmittag an. Dabei haben die iranischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge im Westen des Landes ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Aus Israel gab es dafür keine Bestätigung. Unterdessen hat ein ranghoher iranischer General damit gedroht, die Straße von Hormus zu schließen. Die Meerenge im Persischen Golf ist für den weltweiten Ölhandel von großer Bedeutung. Eine Sperrung hätte gravierende Folgen, weil etwa ein Fünftel des weltweiten Öls über diese Route transportiert wird.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Angriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und des Iran sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Nach dem Flugzeugabsturz im Westen Indiens ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Bisher wurden 279 Leichen geborgen, teilten die Behörden mit. Neben den Passagieren sind auch zahlreiche Menschen am Boden bei der Katastrophe vorgestern ums Leben gekommen. Das Flugzeug der Air India war kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt. Warum ist noch unklar? Die Boeing 787 Dreamliner sollte von Ahmedabad nach London fliegen. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Die anderen Landkreise sind im mittleren Gefahrenbereich. Laut Landesbetrieb Forst ist Brandenburg mit seinen Kieferwäldern, dem Sandboden und dem geringen Niederschlag das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag weiter sonnig, zurzeit in Berlin 28 bis 29 Grad, in Fürstenberg 26 und in Senftenberg 30 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen Meerwolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Sport.
Am Sonnabendnachmittag mit Nikolaus Hillmann im Studio. Herzlich willkommen. Wir sind weiterhin für Sie bei der Handball Champions League mit dabei, beim ersten Halbfinale zwischen den Füchsen und Nantes in Köln. Die zweite Hälfte hat vor einer Minute begonnen. Es ist noch nichts weiter passiert. Es steht nach wie vor 18:12 für die Berliner. Und all diejenigen, die sich auf eine Vollübertragung gefreut haben, denen muss ich leider sagen, unsere Leitung nach Köln funktioniert nach wie vor nicht so richtig. Wir arbeiten dran. Vielleicht kann es in den kommenden Minuten klappen damit. Aber wir wollen da erstmal noch ein bisschen zurückhaltend sein. Aber werden Sie dennoch auf dem Laufenden halten, was dieses Spiel angeht. Vorher kümmern wir uns nochmal um die Club-WM, die an diesem Wochenende beginnt. Der FC Bayern ja morgen Abend mit seinem ersten Spiel. Und obwohl ein Spieler den Club verlassen wird im Sommer, wird er bei dieser Club-Weltmeisterschaft doch noch mit dabei sein. Nämlich Leroy Sané, Florian Eckel.
Er liebt mich, er liebt mich nicht. Es ist wie beim Liebesorakeln mit einem Gänseblümchen. Nur dass Leroy Sané jetzt das letzte Blatt gezupft hat und die Bayern verlassen wird. Liebesgroll hegt Sportvorstand Max Eberl dennoch keinen.
Er hatte die Wahl. Wir haben verhandelt. Er hat sich jetzt anderweitig entschieden für Galatasaray. Es ist seine Lebensentscheidung, der Vertrag läuft aus, dementsprechend völlig legitim und auch null Groll.
Verworrener könnte diese gescheiterte Liebesbeziehung kaum sein. Sané, vor 5 Jahren absoluter Wunschspieler, richtig heiß gelaufen ist diese Liaison allerdings nie. Zudem das ewige Hin und Her um einen neuen Vertrag. Erst war man sich weitgehend einig, Dann wechselt Sané den Berater und Eberls Angebot ist plötzlich nicht mehr sexy.
Wir haben dann eben unsere Zahlen nicht mehr angepasst, sondern er wusste, für was wir es gerne machen wollen würden. Man hat versucht, in Gesprächen Brücken zu bauen, wie können Lösungen aussehen, ohne dass man jetzt weder er noch auch Bayern München irgendwie das Gesicht verliert.
Die Trennung wird dennoch aufgeschoben. Sané ist bei der Club-WM wie der Ex, der weiter auf der Couch pennt. Denn bis zum 30. Juni kickt er noch mit den alten Kumpels aus München. Für Eberl eine irgendwie seltsame Konstellation.
Er sagt, hey, ich will aber diese 14 Tage noch bei euch dabei sein. Ich will hier spielen, ich will diese Club-WM zumindest starten. Ist eine kuriose Situation für uns alle. Aber dieses Turnier ist halt neu und diese Konstellation ist neu und diese Transferperiode war halt schon immer da. Und mit diesen Dingen muss man jetzt einfach umgehen, aber er hat einfach Bock drauf zu kommen und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn du Bock hast, dann sollst du auch kommen.
Parallel gehen die Bayern jetzt wieder auf Brautschau. Was Schnelles für die Außenbahn wird gesucht. Sanés Bayernzeit endet mitten im Turnier. Erreichen die Münchner das Achtelfinale, könnte es die letzte Partie des Nationalspielers für den Rekordmeister werden. Erst dann endet eine ziemlich verzwickte Beziehungskiste.
So, jetzt wurde gebastelt und gebaut und jetzt sollte doch hoffentlich, bitte, 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 die Leitung nach Köln stehen, die Vollreportageleitung, Halbfinale Champions League, Füchse Berlin gegen HSBC Nantes, die zweite Hälfte läuft seit 3,5 Minuten, 19:13 führen die Füchse, es geht zu Thorsten von Wege und Jens-Christian Gussmann.
Ich wollte da helfen, jetzt muss er nicht helfen, weil einer der Besten heute, Dejan Milosavljev, im Tor der Berliner wieder den Ball gehalten hat und Ball auf der Linksaußenposition Freiwürfe die ganze Sache nutzt und macht hier in diesem Augenblick das 20. Tor für die Berliner, was ja nichts anderes sagt, kommen gleich zurück zu Gitzel, als dass sie diesen Schock aus der 9. Minute gut überstanden haben. Kamen die Franzosen mal schneller ran, da hatten die das Messer zwischen Zähnen, da witterten die Morgenluft, nachdem Berlin im ersten Teil des Spiels schon mal 3 Tore zwischen sich und die französische Mannschaft gelegt hat, aber dann haben die Berliner das wirklich gut verkraftet, hatten immer wieder Ideen. Auch da war man zwischendurch mal der Meinung, es könnte sein, dass ihnen die Ideen ausgehen, aber so ist es nicht. Sie führen mit 20:13. Zurück zu Gitzel. Der rutscht also in seinen Gegner hinein und versucht er dann noch zu vermeiden, war selber ausgerutscht. Und dieses Ausrutschen führte natürlich dazu, dass die Bewegung, die er da machte, mit den Füßen nicht mehr kontrolliert war. Und dann gab es eben diesen Kontakt und dann gab es natürlich eine spektakuläre Fluganlage. Und dann gab es die Konsequenz nach Videobeweis der beiden Unparteiischen. Das ist hier, sind übrigens Isländer Eliasson und Pálsson, dass es hier eine rote Karte geben muss. Die Berliner haben sich im Stile einer Klassemannschaft, im Stile eines Meisters aus dieser Bredouille herausgebracht. Führen jetzt, da 5 Minuten absolviert sind im zweiten Durchgang, mit 20:13 und können jetzt erhöhen.
Durch ihren sicheren 7-Meter-Schützen, Tim Freihöfer, schön macht er das da. Durch die Beine, schon das 6. Tor für ihn. Er ja ein ganz sicherer Mann da vom Punkt, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Strich. Den Punkt gibt es im Fußball und den Strich im Handball bei 7 Metern. Und dahinter muss man als Schütze den Fuß haben. Tim Freihöfer, einer der 5 U21-Weltmeister bei den Füchsen, der jetzt schon wieder in der Deckung ist und mit seinen Kameraden versucht, da den Angriff der Franzosen zu stoppen. Die finden aber ihren Kreisläufer, Tournat. Sehr schöne, sehr schnelle Drehungen von ihm. Tor für die Franzosen, aber die Füchse machen es ganz schnell. Schnelle Mitte, Fabian Wiede. Und gleich haben sie die 8-Tore-Führung wiederhergestellt, die sie eben schon hatten. Und jetzt geht es rauf und runter. Die Franzosen jetzt schon wieder im Angriff und haben einen 7-Meter geholt. Und jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen langsamer zu. Und jetzt kannst du übernehmen, Thorsten, und sagen, ob dieser 7 Meter reingeht oder ob Milosavljev den nächsten hält.
Ja, der Kapitän, das Urgestein, wenn man so sagen darf, Rivera von Nord, der hat sich den Ball schon mal geschnappt. Der prellt jetzt noch ein paar Mal, ist wieder weggegangen von der 7-Meter-Linie, weil noch gewischt werden muss. Milosavljev hatte da angedeutet, dass es ein bisschen ein Feuchtgebiet gibt da bei ihm im Kreis. Und das ist natürlich nicht gut, das ist sogar gefährlich. Weil wenn du da wegrutschst, dann kannst du komplett die Kontrolle verlieren. Also nochmal die Gelegenheit für die Franzosen hier zu verkürzen. 6 Minuten runter von der Uhr. Der Linkshänder, was macht er? Rechtshänder natürlich, Rivera. Einmal getäuscht, zweimal getäuscht. Milosavljev macht sich groß und macht sich breit. Der ist von Hause aus nicht der Schmalste, aber das reicht nicht. Deswegen 15. Treffer für Nord und die Fans ganz in Lila gekleidet, die ordentlich Stimmung machen in dieser Arena, die pickepacke voll ist. Und natürlich haben alle Mannschaften ihre Fanlager mit dabei. Das am dünnsten ist das Favoriten des FC Barcelona. Die sind es wahrscheinlich nun schon so gewohnt, nach Köln zu reisen, dass sie sagen, oh, dies ja nicht, die bringen den Pokal auch so mit. Also da sind wenig Fans da, ansonsten natürlich die Deutschen in der Überzahl. Sowohl die aus der Hauptstadt als auch die aus Magdeburg, die sich allerdings in dieser Partie hier
Letztgenannte noch vornehmen, zurückhalten. Ballbesitz für die Füchse, Freiwurf unterbrochen von den isländischen Unparteiischen, die in der ersten Halbzeit so keine ganz klare Linie hatten. Erst haben sie Zeitstrafen rausgehauen, als ob es keinen Morgen gäbe. Dann haben sie es wieder laufen lassen. Da konntest du dich als Mannschaft nicht so richtig darauf einstellen, ob du nun richtig zupackst oder ob du doch lieber weglässt, das Tor riskierst, aber dafür eben eventuell in numerischer Gleichzahl bleibst. Jetzt die Berliner wieder über Lichtlein, der versucht, einen Kreis zu spielen. Wird dann übel mitgenommen, aber das haben sie laufen lassen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Normalerweise eine 2-Minuten-Strafe, denn er ist ja nicht der Größte. Weggeschmissen haben die Franzosen dafür jetzt den Ball. Und zufolge die Chance für die Berliner, was zu machen. Und jetzt bin ich gespannt. 2 Minuten gibt's da.
Nur
2 Minuten, muss man sagen. Denn das war auch eine Aktion, als der frei durchgebrochene Berliner, ich konnte gar nicht erkennen, wer es war,
Anderson
war es, der dafür belobigt wird, dass er so schlecht zurückläuft. Der bekommt eben einen mit und dann macht er natürlich auch eine ganze Menge draus. Aber die 2 Minuten und der 7 Meter gehen am Ende schon in Ordnung für die Berliner die Gelegenheit, das 23. Tor zu erzielen. Und je mehr Zeit von der Uhr geht, desto mehr die Tür zum Endspiel aufzuschlagen. 22:15 führt der deutsche Meister gegen den französischen Vizemeister. 7:22 im zweiten Abschnitt gespielt.
Vielleicht wird der 7 Meter wieder durch Freihöfer ausgeführt werden. Normalerweise täuscht er ja erstmal einen an, hat er jetzt auch gemacht. Und dann trifft er nur das Standbein des Torhüters der Franzosen. Erster verworfener 7 Meter durch Tim Freihöfer. Schade. Nichtsdestotrotz, ich gucke mal nach oben auf die Anzeigentafel. +7, das muss einen an dieser Stelle des Spiels noch nicht unbedingt nervös machen. Und weil du das vorhin mit Barcelona erzählt hast, Thorsten, ich habe jetzt in der Vorbereitung hier auf Köln eine Geschichte über die Zuschauer in Barcelona gelesen. Da waren sie vor 2 Jahren stolz. Sie hatten einen neuen Zuschauerrekord im Schnitt in der Saison. Erstmals 4-stellig, sie waren über 1000.
Ja, ist schon irre, ne? Dass das eigentlich so gar keine große Rolle spielt. Handball in Spanien, das war mal Ciudad Real, das war mal Granollers, das war natürlich der FC Barcelona, Ademar León, und dann ist es aber eigentlich auch schon rum. Und das ist natürlich längst nicht in der Breite das Niveau, das die Bundesliga hat. Und vielleicht erleben wir da ja im nächsten Spiel, im zweiten Halbfinale, wenn der SC Magdeburg auf Barcelona trifft, eine Überraschung. Denn natürlich die Katalanen das Maß der Dinge. 11-mal haben sie diese Champions League und den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger, also zu ihren Gunsten entschieden. Und ganz ehrlich, sie sind auch der Titelverteidiger. Sie können jetzt allerdings schön zugucken, wie Fabi Wiede vom eigenen Kreis mit Auge das nächste Tor macht für Berliner. Denn der Kasten war leer durch die Unterzahl. Wiede fängt den Pass ab, prellt nochmal in aller Ruhe, schaut in dem Augenblick nach vorn, zieht, Kiste ist leer und schon hat's geschöpfert. Demzufolge gibt es jetzt noch eine Möglichkeit für die Franzosen. Sie nehmen durch ihren Trainer ein Team-Timeout. Das heißt, jetzt nochmal besprechen, jetzt nochmal sammeln, jetzt nochmal gucken, was geht. Ich glaube, 4 geht für Nord nicht mehr in diesem Spiel.
Ja, denn sie liegen mit 8 Toren zurück. Und auch wenn die Berliner ohne ihren Besten, ohne Matthias Kitzel, jetzt die restliche Spielzeit auskommen müssen, wir haben Ihnen das eben schon mal geschildert, wie es dazu gekommen ist, wieso sie Kitzel jetzt nicht mehr dabei haben. Auch ohne ihn haben sie ihre Führung und ihren Vorsprung noch deutlich ausbauen können. In der ersten, jetzt zu Beginn auch dieser zweiten Halbzeit von +3. So stand es da nämlich schon, als Kitzel dann runter musste, auf jetzt +8. Und was ja auch noch für die Füchse Berlin spielt, das langsam aber sicher nur runtertickt. Man nähert sich ja dem Spielende, also der 60. Minute. Und momentan heißt es 23:15 und wir haben die 39. Spielminute, also 21 Minuten noch zu überstehen. Und ich wage schon mal so ein bisschen so eine Prognose, wenn die Füchse das schaffen sollten, sagen wir mal die nächsten 5-6 Minuten, es so bei dieser Führung zu halten. Also wenn die da immer noch +8 heißt, dann ist, glaube ich, langsam in den Köpfen der Franzosen drin. Hier geht nichts mehr. Das wird wirklich nichts mehr. Hier haben wir relativ früh dann abreißen lassen müssen. Aber momentan eine gute Aktion. Da finden sie ihren Kreisläufer, Tournard. Der wird am Wurf gehindert. Wird gleich mit einem 7-Meter Strafwurf für die Franzosen weitergeben. Tournard will auch sofort die Uhr angehalten haben, weil er weiß, Zeit, das ist jetzt auch schon ein ganz wichtiger Faktor in dieser 40. Spielminute. Haben die Schiedsrichter auch gegeben. Jetzt läuft die Uhr aber wieder. Gehalten, Milos Savljev mit dem linken Fuß, der zockt raus. raus. Und den wollte der Rivera, der 40-jährige Linksaußen der Franzosen, der Vanon eine Legende ist, der dort insgesamt schon 13 Jahre verbracht hat, den wollte er ganz schnell, also ohne groß irgendwie mal einmal zu zucken, ganz schnell an Gustavia vorbeilegen. Hat nicht geklappt. Die Strafe war Ballbesitz für die Berliner, die mit 8 Toren führen und jetzt das neunte Torführung herauswerfen können.
Ja, das wäre dann eines der klarsten Halbfinals, die wir hier so erlebt haben in der Vergangenheit. Ich denke im letzten Jahr hat Barcelona da mit dem THW Kiel. Schraps hat gut verloren gespielt. Ich glaube, das ging 30-18 aus. Also das war auch eine ganz klare Angelegenheit und damit natürlich in irgendeiner Form auch weg von jeder Spannung. Und weil das Wort Spannung gerade fällt, einigermaßen entspannt sitzt Matthias Gitzel hier. Der darf ja nicht mehr auf die Bank, sondern der muss dann woanders hin, neben Bob Hanning. Ein Stück versetzt von der Berliner Mannschaft und schaut sich das Ganze an. Hanning, die Arme vor der Brust verschränkt und Gitzel relativ locker schaut jetzt zu. Savdiev wieder einen abräumt und was für ein von rechts außen reingeworfen dieser Ball und dann kommt er raus, das traut man ihm eigentlich gar nicht zu bei seiner Konstitution und liegt quer in der Luft und angelt sich die Kirsche und demzufolge ist es natürlich, nachdem der Winkel für den Schützen richtig, richtig gut war und Odriozola, Jereguin normalerweise auch ein sicherer Schütze ist, aber da war er zur Stelle, reißt die linke Tatze hoch und schnappt sich damit den Ball und damit 23-15, fast 11 Minuten absolviert im zweiten Spielabschnitt. Die Füchse auf dem Weg ins Endspiel des wichtigsten europäischen Clubwettbewerbs. 23-15, Ballbesitz für die Berliner. Die versuchen sich jetzt mit Wiede zum Kreis durchzutanken. Gibt es da jetzt eine 2-Minuten-Aktion? Gibt es da jetzt eine 2-Minuten-Strafe wegen eines Griffs ins Gesicht von Fabi Wiede? Der hat jetzt erstmal auf dem Parkett Platz genommen und es war eine Aktion zum Gesicht von Wiede durch Matej Gaber, den Slowenen, den Deckungsspezialisten. Einer, dem du, sage ich ganz offen, von der Konstitution ja nicht zwingend nachts begegnen willst im Dunkeln. Also das muss normalerweise jetzt auch dazu führen, dass es entweder den 7 Meter gibt und die 2 Minuten oder aber bei diesem Griff ins Gesicht, zumindest in der Bundesliga, gibt es dann auch schon mal den einen oder anderen Blick in Richtung Video. Und demzufolge eine rote Karte. Aber die beiden isländischen Unparteiischen haben sich entschlossen, einen Freiwurf zu geben und die 2-Minuten-Strafe für Gaber. Sind die Franzosen gut mitgekommen.
Und das heißt, dass die Füchse jetzt gegen 5 Verteidiger mit 6 Angreifern gleich weiterspielen werden. Wird nochmal so ein bisschen gewischt, denn Wiede lag auch auf dem Boden. Und der hat ja dann, seitdem Gitzel runter ist, durchgespielt. Also der ist auch klatschnass mittlerweile, wenn er auf dem Boden liegt. Dann landet er natürlich auch so ein bisschen Flüssigkeit und das muss alles weg, damit die Spieler Standsicherheit haben. Vorher darf und kann es hier auch in der Halle nicht weitergehen. Ihr Kreisläufer, Marcinic, Mikhailo, ein 2,3 Meter Riese. Er hat den Freiwurf ausgeführt und das Angriffsspiel der Füchse läuft. Noch erstmal langsam, aber gleich wird die Beschleunigung kommen. Lichtlein fängt damit an. Rüber zu Wiede, der versucht es im 1 gegen 1. Wird aber gestoppt und wird gleich wieder mit einem Freiwurf für die Füchse Berlin weitergehen. Wiede hat schon wieder den Ball, holt Andersson, den Rechtshänder. Und der sieht super Lichtlein auf der anderen Seite. Und der bricht durch zwischen 1 und 2, zwischen Außen und Halb. Und dann läuft er zur Bank und jubelt und schreit seine Freude raus. Plus 9, der Ball war drin. Menschenskinders, das muss doch schon langsam reichen. Ich rechne mal, 18,5 Minuten plus 9. Also jede zweite Minute. Das ist auf jeden Fall eine deutliche Führung, die jetzt noch ein bisschen deutlicher werden kann. Denn das war eine Aktion weggeworfen, würde ich die mal schildern. Das war wirklich total unvorbereitet, was die Franzosen da gemacht haben. Und das heißt jetzt auch, dass langsam die Nervosität in ihren Köpfen angekommen ist, dass sie Wurfsituationen nehmen, die sie normalerweise vor 10, 12 Minuten auf keinen Fall genommen hätten. Aber es ist auch so, dass die Füchse jetzt einen schlechten Angriff gespielt haben. Auch sie haben den Ball verloren. Und auch sie müssen jetzt aufpassen, dass es nicht mit dem nächsten Gegentor klappt. Aber da ist es dann doch passiert. 1 gegen 1 tankt er sich durch. Ihr Spielmacher, ihr Zweiter, der Mann mit der Nummer 10, Rok-Ovnicek, er hat getroffen. Also noch plus 8, 24, 16 und noch 15 Sekunden Überzahl. Also einen Angreifer mehr. Da sollte noch mal gucken,
ob da nicht irgendwie sich noch eine Lücke auftut. Lichtlein, Andersson, nee. Sie versuchen es jetzt mit zwei Kreisläufern, nämlich Wiede, der ist an den Kreis gewechselt, aber wieder rausgekommen. Gleich dürfte die Strafzeit abgelaufen sein. Und da hatten sie die Chance, ihren Rechtsaußen frei zu spielen, aber die Schiedsrichter haben eingetreten in den Kreis gepfiffen. Da hat er nicht aufgepasst. Jetzt geht es weiter mit 6 gegen 6. Rivera wird da freigespielt und schafft es, den Ball in der kurzen Ecke unterzubringen. Und das ist eine Situation, die will man als Torhüter nicht erleben. Und als Trainer findet man sowas offensichtlich auch nicht so toll. Denn der Coach, der Füchse, Jaron Sievert, er hat sofort eine Auszeit genommen und hat jetzt eine Minute Zeit, seinen Jungs mal zu erklären und zu verklickern, wie er sich das wirklich vorstellt und was sie da in den letzten ein, zwei Angriffen nicht ganz so gut gemacht haben, wie in der ganzen Zeit vorher. Und es ist so, dass hier das nicht ausgegangen ist. Man sieht nur die beiden Mannschaften im Leverts im Lichtkegel, um da auch nochmal klar zu machen den Zuschauern. Ja, da liegt jetzt der Fokus, da findet das Spiel statt, da kann sich diese Partie jetzt in den nächsten paar Sekunden vielleicht in entscheidende Richtung entwickeln. Auf jeden Fall sehr intensiv, das kann ich von meinem Platz aus sehr gut sehen. Jaron Sievert im Gespräch mit seiner Mannschaft. Und ja, da wird es das eine oder andere zu klären gegeben haben. Noch heißt es plus 7, aber wir haben auch noch kurz gerechnet, ich gucke hoch zur Hallentor, knapp 17 Minuten zu spielen. Also das eine oder andere Tor müssen sie noch werfen.
Ja, und trotzdem ist es natürlich so, sie kommen hier mit dem Gefühl des deutschen Meisters, sie kommen hier mit dem Gefühl, dass sie in der Bundesliga in der Rückrunde keine einzige Partie verloren haben. Sie haben hier einen opulenten Vorsprung und den dürften sie normalerweise nicht herschenken. Da müsste jetzt schon irgendetwas Dramatisches passieren, was wir alle nicht hoffen wollen. Eine schwere Verletzung eines Spielers oder irgendeine krumme Aktion, die dann dazu führt, dass, nachdem sie ja dieses Aus von Gitzel in der 9. Minute so bravourös weggesteckt haben, dass es nochmal einen Schock gibt mentalerweise, aber das, wie gesagt, glaube ich nicht. Da sind sie inzwischen zu abgeholt, zu gut, zu clever. Und so sind ja nicht umsonst deutscher Meister geworden. Bundesliga-Abschlusstabellen lügen nie. Das ist einfach so. Wenn du da am Ende oben stehst, dann hast du es auch verdient. Und dann musst du auch alles richtig gemacht haben in der Saison. Was machen sie jetzt in dieser Situation, nicht in dieser Saison? Sie machen ein Tor! Mehr oder weniger aus dem Nichts war es Lichtlein, der da einfach mal durchgepumpt hat, nachdem sich gar keine so richtige Situation ergeben hatte. Aber das interessiert den Nationalspieler nicht auf der Gegenseite. Jetzt wird das nächste verkürzen durch die Franzosen. Abdi hat das Tor gemacht und demzufolge neuer Spielstand 25 zu 18. Aber wieder ist eine Minute rum und jetzt sind es eben nur noch 15,5 bei diesen doch immerhin 7 Toren plus für die Hauptstädter gegen Nantes. Sieht so aus, als könnte man morgen gegen 18 Uhr zuschauen, wenn die Füchse wieder aufs Parkett laufen oder in ihrem Falle besser zuhören. Na, dann sind wir ja so, die Technik mitspielen, offensichtlich zur Stelle. Ballbesitz für die Füchse Berlin, die kreuzen vor der gegnerischen Deckung. Andersson spielt den Ball dann mit der Rückhand zu Lichtlein, aber dann ist unterbrochen worden. Freiwurf gibt es wieder für die Berliner. Kein Zeitspiel angezeigt und jede Sekunde, die hier von der Uhr rinnt, die ist natürlich für die Franzosen wie Sand, der durch die Finger rinnt. Jetzt haben sie geworfen, die Berliner, war nicht platziert genug. Dadurch eine Chance für den Keeper der Franzosen, der inzwischen im Kasten steht. Das ist Biosca Garcia, nachdem Ivan Pešić nicht allzu viel zu halten bekommen hat im ersten Spielabschnitt. Also 25-18, jetzt die Franzosen nochmal mit ihrem Nationalspieler am Kreis, mit Thomas, der jetzt Brier bedienen kann. Ist es der Spielmacher Ovnicek, der hier versucht, jetzt ein bisschen Regie zu führen. Dann versuchen sie, Tempo reinzubringen. Es ist ziemlich rutschig, denn es sind immer wieder Spieler, sowohl bei den Berlinern als auch bei Nord, die da ausrutschen und die da keinen Stand bekommen. Und dann geht der Wurf, Schlagwurf, Stemmschritt, der Klassiker sozusagen, vom Linkshänder, die über das Tor der Berliner. Da musste Miloslav gar nicht rangehen. Demzufolge bleibt es beim 25-18. Und während ich dies alles erzählt habe, hat es weiter schön tick-tack gemacht und wir haben noch 14 Minuten zu absolvieren.
Ja, und das ist das Beruhigende und das zweite Beruhigende, was man auch mal sagen kann, das war maximal so eine halbe Wurfchance und wenn man die nimmt, dann zeigt das auch schon ein bisschen die Verzweiflung, in der man ist. Schöne Aktion von Lichtlein, da tankt er sich durch
Und der ist ja gar nicht so groß, 1,82 und auch nur so 82, 83 Kilo, also eher so ein schmales Kerlchen. Aber er schafft es eben trotzdem wegen seiner Schnelligkeit, wegen seiner Beweglichkeit immer wieder die Lücken zu finden. Und da ist er nur mit einem Foul stoppbar gewesen. Bei diesem Foul ging die Hand auch noch ins Gesicht und deswegen gleich Überzahl für die Füchse. Sie werden mit 6-5 angreifen. Und da sollte sich doch normalerweise, wie sie das hier bisher gezeigt haben, irgendwo in der Deckung der Franzosen eine Lücke finden lassen. So, Angriff läuft schon wieder. Es wird noch ein bisschen langsam gemacht. Fabian Wiede wechselt in die Mitte. Dann der Pass rüber zu Lichtlein. Oh, das war ein schlechter Pass. Ball ist weg. Ja. Das ging so ein bisschen in die Richtung, fast weggeworfen, auf jeden Fall ein Tick unkonzentriert und vor allem, und das ist ja das, was der Mannschaft so ein bisschen nach dem Schock ja gerade in der 9. Minute so ein bisschen etliche Minuten lang anzumerken war, hier und da fehlte die letzte Überzeugung und so einen Moment meinte ich eben gerade auch bei diesem Ballverlust bei Nils Lichtlein ausfindig gemacht zu haben. Die Franzosen suchen ihren Kreisläufer, sehr schönes Tipppass-Anspiel und er schafft es dann auch an Milo Savelyev vorbei den Ball zu bringen. Sie verkürzen nur noch plus 6 für die Berliner. 25-19. Jetzt sind sie wiederum im Angriff und sollten mal zusehen, dass sie diesmal in der Lage sind, die Überzahl, die sie noch 55 Sekunden lang haben, zu nutzen.
Kein Grund zur Panik trotzdem, denn die Berliner spielen es hier wirklich souverän überlegt mit den entsprechenden Mitteln, die sie haben und die sie entsprechend einsetzen. Lichtlein eben wurde noch kritisiert, wobei es auch ein schwieriger Ball war, den er da versucht hat, mit einhändig mit Rückhand zu fangen, hat sich jetzt durchgesetzt im 1-1, hat gewackelt mit dem Oberkörper, sein Gegenspieler hat mitgemacht und dann war er durch und dann war er nur auf Kosten eines Fouls zu bremsen. Und folgerichtig gibt es den 7 Meter für die Füchse aus Berlin und jetzt sind wir mal gespannt, wer diesen 7 Meter macht. Ich vermute ja mal, dass Freihöfer, der da normalerweise antritt, schnauzig genug ist, genauso macht das. Legt ihn dem französischen Keeper um das rechte Ohr herum. Wenn deren Kopf nach rechts nimmt, gibt es 2 Minuten Freiwurf für die Franzosen. Aber so gibt es hier den Umschlag auf der Anzeigetafel. 26 steht da bei den Füchsen, 19 bei ABC Nantes. Und demzufolge kommen die Berliner hier immer mehr in Richtung Finale schielen. Und die Tür zum Endspiel, die öffnet sich immer und immer weiter. Das schöne Licht des Finales, das scheint hindurch.
Ja, und an dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, es ist ja eben schon zu hören gewesen, morgen 18 Uhr das Finale Sportschau live oder irgendwo in den angeschalteten Radiowellen. Spielunterbrechung und diese Gelegenheit nutzen die Schiedsrichter, einen der Füchse für 2 Minuten vom Feld runter zu bitten. Lukas Herrnburger, er hat gerade seine ersten paar Einsatzsekunden in dieser Partie gehabt, darf gleich wieder runter und sich auf der Bank der Berliner ein Plätzchen suchen. Und mit einem Strafwurf, mit einem 7 Meter für die Franzosen wird es weitergehen. 49. Spielminute. Rivera hat gerade verworfen. Jetzt kommt der nächste. Und auch Bosch scheitert an Milo Savelyev im Füchse-Tor. Er heute einer der besten seiner Farben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Paraden der heute schon abgeliefert hat. Aber auch in dieser schwierigen Phase gerade, so um die 9. Minute rum, als seine Mannschaft drohte, ja, durch den Schock der roten Karte gegen Gitzel da so ein bisschen den Tritt zu verlieren. Da hat er sich auch im Spiel gehalten und dann auch immer wieder etliche Paraden durchgeführt. Okay, jetzt wieder Angriff. Füchse Berlin, schwarz gekleidet. Fabian Wiede versucht es im 1 gegen 1, wird aber gestoppt, wird gleich mit einem Freiwurf weitergehen für die Berliner. Freiwurf schon ausgeführt. 2 Linkshänder im Rückraum, Lichtlein auf der Mitte, Wiede auf der halbrechten Position. Der wird geholt, findet Andersson! Herrliche Kombination! Aber noch besser die Parade im Tor der Franzosen. Also, kein Treffer für die Füchse Berlin. Dafür aber Ballbesitz für die Franzosen.
Korrigiere ich ungern, aber ja, der Treffer zählt. 27-19 war drin.
Ja. Wir haben ja nicht so eine Sichtposition hier.
Ja, wir sitzen relativ flach und können aber dafür immer zuschauen, wenn Milo Savelyev ausholt. Jetzt küsst er den Ball, reißt beide Arme nach oben und dann in der Ecke, hinter seinem Tor, rechts hinter seinem Tor, da sitzen die Füchse-Fans. Den hat er gerade zugejubelt, den hat wieder hingelangt. Also 8 plus, noch 10 Minuten zu gehen. ganz ehrlich, was soll da noch schief gehen? Mir fällt jetzt nicht allzu viel ein, da müsste jetzt wirklich ein Wunder passieren aus französischer Sicht. Sonst ist Fenon bei der dritten Teilnahme an so einem Champions League Final Four auch wieder im Halbfinale Schluss.
Ja, und momentan schon wieder Unterbrechung der Spielzeit. Lasse Andersson hat vermutlich ein kaputtes Trikot, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und deswegen gab es jetzt die Aufforderung vom Kampfgericht, nee, so können wir das nicht laufen lassen, das müssen wir jetzt wechseln. Das ist in der Zwischenzeit passiert und jetzt hat er wieder ein komplett heiles an. Der Lasse ist auf der Platte und die Füchse im Angriff. Mit ihm, mit einem zweiten Rechtshänder, mit Mathis Langhoff, einer von 5 U21 Weltmeistern bei den Füchsen, und mit einem Linkshänder Fabian Wiede, dem 31-Jährigen, der nur durch ein Foul jetzt zu stoppen war, geht mit Freiwurf für die Füchse weiter, ist bereits ausgeführt. Jetzt hängen sie schon wieder an Wiede dran. Nächster Freiwurf für die Füchse. Das ist jetzt nicht mehr super strukturiert, sieht auch nicht so super attraktiv aus, aber solange die Füchse den Ball haben und die Uhr da oben gnadenlos tickt und tickt und tickt, soll es mir recht sein. Und vermutlich auch allen anderen Handballfans in Deutschland. Jetzt nimmt sich Wiede mal den Wurf, scheitert aber am rechten Fuß von, wer ist es, Nacho Biosca. Nacho Biosca, der Franzose, der aber drüben auf der anderen Seite einen Torhüter sieht, der noch einen Tick besser ist. Torsten,
ja, eindeutig ein Erfolgsfaktor heute, ganz klar. Dejan Milosavljev, der hat ja solche und so eine Tage. Und heute hat er einen richtig guten erwischt. Von Beginn an bei der Hellbach und seine Paraden bringen tatsächlich die Berliner immer wieder zurück ins Spiel, auch mal in Situationen, wo es ansonsten ein bisschen klemmt. Jetzt muss es hier entweder eine 2 Minuten Strafe geben oder Stürmerfoul. Und das machen die beiden Unparteiischen. Die machen einen Freiwurf für Norm raus. Denn erst war der Mann mit dem Kopf durch die Wand, dann lag der Spieler im Kreis und hat ihn mit reingezogen, der Füchse Spieler. Und demzufolge kannst du das so rum und so rum entscheiden. Und sie haben es eben salomonisch gemacht, haben gesagt, wir haben beides nicht gesehen. Und geben hier einfach mal einen Freiwurf. Okay, Ballbesitz für Abizinon und 21-13 sagt die Uhr. 27-19 das Resultat. 8 Tore plus für die Berliner. Wieder haben sie allerdings Schwierigkeiten. Das ist der Mann, mit dem sie nicht so ganz zurechtkommen. Nicolas Tournard, der ist natürlich französischer Nationalspieler, aber dort hinter Ludovic Fabregas eigentlich nur die Nummer 2, wird da selten gebracht, aber zeigt eben hier in seiner Vereinsmannschaft seine absolute Klasse. Und demzufolge kann er da dafür sorgen, dass Nantes verkürzt jetzt auch 20 Treffer in 51 Minuten. Das sagt einiges über den Spielverlauf, das sagt, dass die Abwehrreihen der Füchse echt ordentlich gestanden haben in den meisten Fällen. Und dass vor allen Dingen ihr Torwart, Dejan Milosavljev, hier ein Garant für den Sieg war. Den können wir durchaus mal einzeln hervorheben. Ist ja immer so, dass so ein Spiel oft mit Torwartleistungen steht und fällt. Ist aber auch oft so, dass du manchmal Torhüter erlebst, die halten 59 Minuten lang keinen Ball, dann den entscheidenden und dann werden sie aus der Halle getragen. Aber ja, auf der anderen Seite hat es was gegeben.
In einer Parade. So, und jetzt apropos, Stichwort Parade. Die kann jetzt wieder Biosca zeigen, denn es hat den nächsten Strafwurf für die Berliner gegeben. Tim Freihöfer wieder am Strich. Einmal zucken, einmal antäuschen und dann links unten rein das Ding. Wieder plus 8 und nur noch 7,5 Minuten zu spielen. Und wenn ich so in die Gesichter der Franzosen schaue, ich kann da auch nicht mehr viel Glaube, viel Hoffnung entdecken. Ich würde mal eher sagen, da sind sie größtenteils schon der Meinung, das Ding ist relativ durch. Wir spielen das hier jetzt noch runter, aber wo soll da noch irgendwie was herkommen? Vielleicht ja aus dem rechten Rückraum. Abdi hat da von 9,5 Metern eine ziemliche Fackel eben gerade losgelassen. Und die schlug dann lang oben links in der Ecke ein. Also sie haben mal wieder um einen Treffer verkürzt. Das ändert aber nichts daran, dass sie immer noch 7 Tore zurücklegen. Und es sind nicht mal mehr 7 Minuten zu spielen.
Nee, war auch nicht gut verteidigt. Konnte auch nicht gut verteidigt werden, weil in dem Falle Andersen im linken Rückraum beim Versuch der Abwehr weggerutscht ist und auf allen Vieren davor dem Mann von Nord herkrabbelte. Und demzufolge hatte er natürlich nun gar keine Sorgen, hochzusteigen. Und wenn du dann als Linkshänder bei der Größe und bei der Konstitution freiwillig bist, dann hast du als Torwart relativ schlechte Karten. Auf der anderen Seite nimmt sich Freihöfer aus einem unmöglichen Winkel den Wurf, trifft auch, 29. Treffer für Nord. Auf der Gegenseite geht das Ding über den Kasten. Und demzufolge ist Milosavljev jetzt damit bemüht, den Ball, nachdem der wohl gedacht hat, der Ball ist im Tor und ihm aus dem Tornetz rausfischen musste, erstmal hinter dem Tor vorzukratzen. Da musste eben mal um das Tor rum. Das war jetzt eine der Aktionen, den er ein bisschen komisch geguckt hat, weil er, glaube ich, gedacht hat, jetzt hat er ihn eingeschlagen. Wie auch immer, 29-21, 6 Minuten noch zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, Füchse Berlin, der deutsche Meister steht so gut wie sicher als erster Finalist bei diesem Final Four im Kampf um die Champions League der Ausgabe 2024-25 fest.
Ja, die schwarz gekleideten Füchse im Ballbesitz und im Angriff. Nils Lichtlein hat es da eben mit einem Durchbruch versucht, wurde aber gestoppt. Geht jetzt mit einem Freiwurf für die Berliner weiter. Der Ball auf der Mittelposition und da hat sich jetzt Lasse Andersson hinbewegt und er geht einfach hoch und zieht ab, weil er nicht angegriffen wird und in der kurzen Ecke, also von ihm aus gesehen, links oben schlägt es ein, nächstes Tor für die Berliner. Die Franzosen finden ihren Rechtsaußen relativ schnell, der tritt aber in den Wurfkreis ein. So habe ich das Handzeichen des Schiedsrichters eben gesehen und deute es richtig, weil Thorsten mit den Daumen gibt. Ja, habe ich richtig gesehen. Der Ball war zwar drinnen von dem französischen Rechtsaußen, der Treffer zählt aber nicht, weil er eingetreten ist.
Lustigerweise hast du die Entscheidung richtig gesehen, aber da war gerade eine Zeitlupe hier auf dem Kontrollmonitor gesehen. Stimmt, da haben die beiden Unparteiischen haben leider die Brille nicht aufgehabt. Er war gar nicht im Kreis, im Gegenteil, Lichtlein im Fuß und sucht zu verteidigen, war derjenige, der im Kreis stand. Ist den Berlinern egal, ist auch nicht mehr spielentscheidend. Auf der anderen Seite hat es wieder eingeschlagen, also jetzt wird es überdeutlich. 10 Tore plus für die Füchse aus der deutschen Hauptstadt. 31-21. Das Ding ist durch, muss man sagen. Das war mal, wünsch dir was. Wer wäre dir denn lieber als Finalgegner?
Ganz ehrlich, Thorsten, es ist mir herzlich egal, weil überhaupt dieses Finale erreicht zu haben. Natürlich wäre es schön für die Fans in Deutschland, wenn es ein deutsches Finale geben würde mit dem SC Magdeburg. Aber für die Füchse zählt eigentlich nur, dieses Spiel erreicht zu haben. Wer es denn ist, sie müssen sowieso jeden nehmen, der da kommt. Und jeder, der da kommt, der muss wissen, dieses Halbfinale haben sie zu Ende gespielt, vermutlich fast im Rausch. Denn das nächste Tor für die Füchse ist gefallen. Durch Fabian Wiede. Und die Schiedsrichter sind aber auch jetzt noch, so ganz kurz vor Schluss, relativ hart mit ihren Entscheidungen. Denn der Abwehrchef der Berliner, Mark Stary, muss jetzt runtermarschieren, hat eine 2 Minuten Zeitstrafe gekriegt. Und so viel ist er ehrlicherweise gar nicht los gewesen. Ist ihm aber eigentlich auch ein bisschen egal, denn er geht jetzt an der kompletten Bank vorbei, klatscht jeden ab. Ich kann das in aller Ruhe beschreiben und schildern, weil die Partie jetzt erst wieder freigegeben worden ist. Und 6 Franzosen versuchen jetzt gegen 5 Füchse das Ergebnis ein bisschen sympathischer zu gestalten. Gelingt ihnen auch durch ihren Kreisläufer Nicolas Tournat. Thorsten hat das eben schon gesagt. Das ist einer der 3-4 Leistungsträger bei den Franzosen gewesen, vor denen der Füchse-Coach Jaron Lieber vor dieser Partie auch noch gewarnt hat. Dass diese Partie aus Sicht der Berliner durch ist, sieht man jetzt auch an dem Personal, das sie auf der Platte haben. Links außen jetzt der 18-jährige Jan Grüner, im Rückraum eben gerade eingewechselt worden, auch zum ersten Mal in dieser Partie. Linkshänder Max Behlicke, er gilt ja als Riesentalent, hat auch schon mal bei der Nationalmannschaft bei Alfred Gislason vorbeigucken dürfen, hat aber auch das Riesenpack, dass aus seiner Position halt Matthias Gitzel spielt und an dem, das ist eigentlich ein Immerspieler, kommst du praktisch gar nicht vorbei.
Ja, das ist richtig, vor allen Dingen will der ja auch immer 60 Minuten, ja. Da muss schon mal sowas passieren wie heute, dass er nach 9 Minuten Feierabend hat, frisch geduscht, schon zuschauen kann, während die anderen hier noch ackern müssen, ein paar Minuten. Aber die paar Minuten werden jetzt schaulaufen, ganz klar. Hinten feiern die Fans in unserem Rücken, rufen immer wieder Berlin, Berlin. Und dann, wir fahren nach Berlin natürlich nicht, dann wäre es DFB-Pokal im Fußball. Nee, sie singen jetzt, oh, wie ist das schön. Und dazu haben sie alle gewonnen, 32-22. Ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, auch nicht in kühnen Träumen, weil ich schon ein bisschen Angst hatte um die Berliner, als diese Meisterfeierlichkeiten begannen, als sie dann am Sonntag, nachdem feststand, dass sie zum ersten Mal den Meistertitel und die Schale in den Händen halten, fast durchgefeiert haben. Dann gab es den Besuch im Rathaus. Da gab es allerlei Festivitäten. Und das lenkt natürlich ab. Und dann kommst du gegen eine Mannschaft, die heißt Nord. Die heißt eben nicht Magdeburg und nicht Barcelona. Da kann es schon durchaus sein, dass da so ein gewisser Spannungsabfall da ist. Aber denkst du, Pustekuchen, vielleicht war in dieser Situation diese rote Karte für Matthias Gitzel sogar Gold wert. Denn dadurch hast du dann vielleicht doch nochmal wieder die Spannung gehalten. Jetzt gab es noch einen Versuch aus dem rechten Rückraum, der war nicht erfolgreich, demzufolge nochmal die Chance für Abizinons zu verkürzen. Die waren hier gewogen und als leicht befunden im Kampf um den Einzug in dieses Endspiel. Jetzt allerdings machen sie noch ein sehr schönes Tor durch ihren Linksaußen Noam Leopold. Demzufolge 23 zu 32, 9 Tore. Bin gespannt, ob es die Füchse jetzt wirklich noch drauf anlegen, hier zweistellig zu gewinnen oder ob sie es einfach laufen lassen im Gefühl des sicheren Sieges.
Thorsten, weil du die Meisterfeier der Füchse gerade noch erwähnt hast, ich kann das ja mal erzählen, das ist eine ganz nette Geschichte. Welthandballer Matthias Gitzel, ja, Firebeast, nein. Denn die Feier, die eigentliche, fand ja an der Spree statt, da war es schon ein bisschen kalt und es war unangenehm und der Manager von Panik machte sich auch Sorgen. Hoffentlich erkältet sich hier keiner, aber die ganze Mannschaft mit einer Ausnahme auf der Bühne und Party und im T-Shirt, der Einzige, der in der Winterjacke an der Seite stand, Matthias Gitzel.
Mhm. Zur Strafe darf er heute nicht spielen und die, die eigentlich schwer erkältet hier husten und niesen müssten, die niesen den Franzosen eins, denn die haben schon wieder getroffen durch eben jenen Lichtlein. Der zählt eher zu den Firebeastern, gemeinsam mit Wiede und noch so zwei, drei anderen Jungs, die es da auch mal richtig krachen lassen können. Ihr Torwart zählt auch dazu, Milosavljev. Der ist aber dann, wenn es drauf ankommt, da. Jetzt mit der rechten Hand, mit dem rechten Unterarm befördert er einen Wurf von rechts außen abgeworfen. Ganz schlicht und ergreifend, erst in Richtung Querlatte und dann in Richtung Tor aus. Demzufolge jetzt beim Stand von 33 zu 23 und noch reichlich einer Minute zu gehen, die Möglichkeit für die Berliner, den Einzug ins Finale perfekt zu machen und vielleicht mit 11 Toren Differenz. Sind wir mal gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt und dafür müsste aber dieser Angriff jetzt vermutlich rein. Und egal, ob nur reingeht oder nicht, man hört es schon im Hintergrund, so oder so. Die Fans, die finden das jetzt schon schön. Ob es nun plus 10 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wird, man wird es sehen. Ja, für die Füchse wird es vermutlich nichts mehr. Der technische Fehler, Max Benecke. Das heißt, Ballbesitz wechselt nochmal und Nord vermutlich mit dem letzten Angriff dieser Partie. Oder wenn sie es schnell machen, dann könnten die Füchse auch nochmal den Ball kriegen. So, jetzt versuchen sich die Füchse zurechtzulegen. Passt ihnen aber nicht, was sie da sehen. Rechnen sie nochmal ab und dann werden sie gleich die Beschleunigung versuchen. Im rechten Rückraum jetzt ab die. Also das sind alles nicht mehr die Männer der Erstbesetzung. Aber auch die haben da einen ziemlich guten Wurf. Rock auf die Check. Der Mann im Rückraum, der zweite Spielmacher, strahlt da ein Ding rein. Aber die Füchse sagen, wir können auch Tempo. Und mit der letzten Sekunde der Partie macht ihr 18-Jähriger Linksaußen Jan Grüner das Endergebnis klar. 34 zu 24. Die Füchse Berlin sind nicht nur deutscher Meister, sie stehen auch im Champions League Finale. Auf wen sie morgen um 18 Uhr treffen, das wird im zweiten Halbfinale ab 18 Uhr geklärt in der Partie FC Barcelona gegen den SC Magdeburg. Auch diese Partie live hier bei uns.
Herzlichen Dank an Thorsten vom Wege und Jens Christian Gussmann. Also das ist wirklich ein Ding. 34 zu 24 gewonnen gegen Nantes im Finale. Um 18 Uhr dann das zweite Finale. Magdeburg gegen Barcelona bei uns hier live in Ausschnitten. Und morgen Abend dann ab 18 Uhr, sofern die Leitung stehen sollte, in Vollreportage das Finale der Champions League mit den Füchsen. So. Jetzt mal tief durchatmen. Wir kommen zum Boxen und erinnern uns an den 12. Juni 1930, das war also vorgestern, vor 95 Jahren, im Yankee Stadium von New York City, kämpfen der Deutsche Max Schmeling und der US-Amerikaner Jack Sharkey um die Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht. Dieser Kampf sollte nicht irgendeine, sondern die deutsche Sportlegende begründen. Burkhard Hupe erinnert an vier Runden, die für einen 24-Jährigen aus dem Dorf Klein-Lucke irgendwo im Nirgendwo der Uckermark die Welt veränderten.
Der Jahrhundertboxer, der Jahrhundertsportler, der Jahrhundertdeutsche. Kleiner geht es gerade nicht. Denn die Rede ist ja von Max Schmeling, der das 20. Jahrhundert fast vollständig durchlebte und dessen maximale Popularität den Schriftsteller und Journalisten Horst Fetten schon Anfang der 70er Jahre faszinierte.
Der Mann, dem Präsident Roosevelt die Hand schüttelte, der bei Adolf Hitler zum Tee war, der den Dichter Ringelnatz und den Räuberhauptmann Al Capone zu seinen Verehrern zählte, ist nun schon für Generationen deutsches Leitbild.
Im Kampf Kaiserreich geboren, in der Weimarer Republik dann Boxweltmeister, in der NS-Zeit zur Symbolfigur emporgestiegen und danach das Wirtschaftswunder verkörpert. Dabei ist Schmelings Geschichte gar nicht nur die Erfolgsstory, als die sie oft erzählt wird. Schmelings Geschichte erzählt auch von Rückschlägen und von Niederlagen.
Jeder Erfolg hat seine Haken und Ösen. Wenn man glaubt, dass Erfolg genügt, um auch für später Karriere zu machen, dann irrt man sich.
Freundlich war er immer, zu allen, unser Max, und niemals aus der Rolle fallend.
Das, glaube ich, hat Schmeling ausgezeichnet. Vielleicht eine Art von Zuversicht, eine Art von Zielgerichtetheit, die schon auch sein persönliches Wohlergehen im Blick hatte, aber auch immer wieder durch eine Großzügigkeit, eine Hilfsbereitschaft sich auszeichnete, die schon bemerkenswert ist.
Dr. Andreas Höfer, Direktor des Sport- und Olympiamuseums in Köln.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist Max Schmeling von dem Bewusstsein geprägt gewesen, zu wissen, was er wollte. Und darauf, auf dieses Ziel zuzugehen, auch Niederlagen einzustecken, wegzustecken und wieder neu anzufangen.
Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Schmelings Herz für den Boxsport beginnt nach dem Ersten Weltkrieg zu schlagen. Er lebt damals mit seinen Eltern in Hamburg. Der sportbegeisterte Teenager ist ein talentierter Ringer und ein begeisterter Fußballtorhüter, aber noch kein Boxer. Im Sommer 1921 zieht es ihn trotzdem immer wieder ins Kino, um sich Tag für Tag denselben Boxkampf anzusehen. Den WM-Kampf zwischen dem Schwergewichtsweltmeister Jack Dempsey und dem französischen Herausforderer Georges Carpentier. Und Schmeling beschließt, da will ich auch hin. In einer Arena mit 80.000 Zuschauern, auf einer Bühne von knapp 30 Quadratmetern, Auge in Auge mit einem Gegner, der genauso zu allem bereit ist wie er selbst. Eines Tages schleppt Schmeling seinen Vater, einen Steuermann zur See, mit ins Lichtspielhaus.
Und wie wir nach Hause gehen, mein Vater sagte kein Wort und ich sagte auch kein Wort. Wir waren also beide sehr aufgewühlt irgendwie. Dann sagte mein Vater so plötzlich zu mir, sagte, und du bildest dir ein, mit solchen Leuten im Ring zu stehen? Sag ich auch, Vater.
Schmeling verlässt Hamburg, zieht ins Rheinland, weil hier schon seit einigen Jahren organisiert geboxt wird. Bis zum Ende des Kaiserreichs war das Boxen in Deutschland sogar noch verboten. Schmeling schuftet also in Düsseldorf für eine Brunnenbaufirma, boxt beim SC Colonia in Köln und nach nur 3 Jahren zum ersten Mal auch als Profi.
Ich habe 1924 in Düsseldorf in der Turnhalle meinen ersten Kampf gemacht, wenn ich ihm meine Gage nennen darf. Damals waren 80 Mark, das war nicht sehr viel.
Aber es wird schnell viel mehr. Nur 2 Jahre später wird Schmeling bereits deutscher Meister. 1927 in Dortmund sogar Europameister. Mittlerweile lebt Schmeling in Berlin und sucht die Nähe zu den Schönen, zu den Berühmten und zu den Mächtigen.
Und so habe ich auch Menschen gesucht, von denen ich lernen konnte. Das waren Künstler, waren Schauspieler, waren Leute des öffentlichen Lebens und es war auch Politiker.
Über den letzten Punkt in dieser Aufzählung, über die Nähe zu den Mächtigen, wird noch zu reden sein.
Wenn der Gong ertönt, peng, kriegst du eins zu stöhnen, peng, und bevor er sich besinnt, noch einen rechten Schwinger. Alle schreit und pfeift, weil der Gegner kneift, ist er groggy, aber nein, da kommen noch ein paar Dinger.
Die Kämpfe von Max Schmeling waren nie plump, waren nie blutig, waren nie schlägermäßig. Das erinnerte einen immer ein bisschen an einen Floretti.
Und den ausgenockten kriegt man raus, der Kampf ist aus.
Der Mann, der da gerade so schwärmerisch über die Boxkunst von Max Schmeling berichtet hat, ist der äußerst populäre Schauspieler Gustav Knuth.
Der ließ auch in der Pause den Gegner nie aus den Augen. Das ist also wie ein schönes Tier. Und das war wirklich ein Fest, ihn zu sehen.
Auch in den USA macht sich Schmeling zunehmend einen Namen. Er besiegt eine Handvoll namhafter Gegner und erhält schließlich die Chance, jenseits des Atlantiks, um die WM-Krone zu boxen. Sein Gegner heißt
Josef Paul Zukauskas.
Das ist WDR-Sportreporter-Legende Kurt Brumme. Nach dem Krieg einer der engsten Freunde von Max Schmeling.
Und weil sich dieser Name schlecht für Boxplakate eignete, wurde aus dem Josef Jack und aus Zukauskas ein Sharky, ein Hai.
Sharky ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter.
Ort der Austragung, Yankee Stadium, New York, im Staate New York. Distanz 15 Runden. Anwesend 79.222 Zuschauer. Nettoeinnahmen $711.848. Börse für Schmeling, ebenso wie für Jack Sharkey, $177.971.
Knapp $178.000 Preisgeld entsprechen 1930 einer Kaufkraft von heute etwa 2,5 Millionen Euro.
Ausgestattet mit wachen Augen, mit einer guten linken Führhand und mit einer vernichtenden rechten Schlagfaust konnte Schmeling die Minen der Fans zum Gefrieren bringen.
Doch Schmelings gefürchtete Rechte ist an diesem 12. Juni 1930 kaum zu sehen. Sharkey ist der klar bessere Boxer. Aber im Gefühl des sicheren Sieges unterläuft dem US-Amerikaner in der vierten Runde ein folgenschwerer Fehler. Sharkey trifft Schmeling unerlaubt unterhalb der Gürtellinie und der bricht daraufhin halb ohnmächtig zusammen.
Und hiermit endet der Kampf der beiden Gegner.
Der Ringrichter erklärt Schmeling zum Weltmeister im Schwergewicht durch Disqualifikation des Gegners.
Ich war sehr enttäuscht. Das war für mich ein Ausgang, den ich nicht wollte. Ich hatte sogar die Absicht, gleich nach dem Kampf den Titel wieder zur Verfügung zu stellen.
Doch Schmeling gibt diesen Titel nicht zurück und erntet in seiner Heimat nur Häme und Spott. Er wird in der Presse als Tiefschlag-Weltmeister bezeichnet.
Bis zu dem nächsten Kampf, und der ein Jahr später war, bin ich also Spießruten gelaufen. Und ich wurde gerade von der deutschen Presse zu der Zeit sehr angegriffen.
Immerhin kann Schmeling seinen Titel einmal verteidigen, ehe er den Rückkampf gegen Jack Sharkey verliert. Schmelings sportliche Karriere stagniert also Anfang der 30er Jahre. Emotional geht es dafür steil bergauf.
Guten Abend, meine Herrschaften!
Max Schmeling findet die Frau fürs Leben. Und wieder ist es ein Kinobesuch, der die Weichen stellt. Der große Max verliebt sich vor der Leinwand in die zierliche Annie. Annie Ondra, ein tschechischer Wirbelwind und zum Brüllen komisch.
Was hast du gelernt? Was kannst du?
Alle Menschen zum Lachen bringen.
Tö.
Lachen ist gesund und verschönt das Dasein.
Schmeling und Ondra heiraten im Sommer 1933. Der neue Reichskanzler und Boxsportfan Adolf Hitler schenkt zur Hochzeit einen japanischen Ahorn. Die Trauung selbst ist ein internationales Medienereignis, an dem viele jüdische Freunde der Braut nicht mehr teilnehmen können, weil sie das Land längst verlassen haben.
Max Schmeling, the former heavyweight champion of the world, is lucky in love. He has succeeded in securing the hand in marriage of Miss Annie Ondra.
Max Schmeling und Annie Ondra bleiben 54 Jahre verheiratet. Kinder bekommen sie nicht. Die Schmelings richten sich schnell ein im neuen Deutschen Reich. Sie ersteigern ein preisgünstiges Landgut in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Die Vorbesitzerin ist eine Jüdin, die Deutschland verlassen hat.
Er hat die Nähe zu den Machthabern erduldet, ertragen, bisweilen aber auch gesucht, um auch für seine Zwecke was zu erreichen.
Mir ist es sogar gelungen, 1936, als man den Ehrendolch anbot und mit verbunden mit dem Ehrensturmführer, ich habe es abgelehnt, ich habe gesagt, tut mir leid, lieber, ich bin Sportsmann, ich möchte allen gehören.
Und doch werden die Schmelings immer wieder zu Kaffee und Kuchen beim Führer eingeladen, sind regelmäßig Gast im Hause Goebbels und mit Hermann Göring geht Max Schmeling sogar auf die Jagd.
Und ich glaube, dass die Persönlichkeit Schmelings auch durch eine gewisse Ambivalenz ausgezeichnet ist.
Schmelings Boxkarriere nimmt Mitte der 30er Jahre wieder Fahrt auf. Er gewinnt überraschend deutlich einen Kampf gegen Walter Neusel, der als der kommende Mann im Schwergewicht gilt. Fast 100.000 Zuschauer sind bei diesem Kampf im Hamburger Fußballstadion dabei. Im Juni 1936 wird das Yankee Stadium in New York erneut zum Schauplatz eines historischen Boxkampfes im Schwergewicht. Max Schmeling trifft auf den US-Amerikaner Joe Louis. Louis gilt als unschlagbar. In 27 Kämpfen hat er 27 Mal vornehmlich durch K.O. gewonnen.
Joe Louis war ein junger Mann damals, der sich also derart nach vorne geboxt hat. Alles, was ihm im Wege stand, hatte er geschlagen, sodass Joe Louis praktisch vor der Weltmeisterschaft stand und es ihm nur noch ein Stolperstein vorgesetzt wurde.
Tief in der Nacht setzen Millionen Deutsche vor ihrem Radio, um diesen Boxkampf live zu erleben. Am Boxring in New York sitzt Reporter Arno Helmes. ständiger Mitarbeiter der hetzerischen Parteizeitung Völkischer Beobachter.
Die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon, da liegt er.
Joe Louis geht in der 12. Runde K.O. Eine Sensation, die Schmelings Frau Annie in einer Villa in Schwanenwerder verfolgt. Im Haus von Reichspropagandaminister Josef Goebbels und dessen Frau Magda. Goebbels wird Schmelings Erfolg über den schwarzen Boxer Joe Louis nach allen Regeln der Propagandakunst ausweiden, als Beweis der Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse. Und Schmeling wird sich nicht dagegen wehren.
Dieser Sieg gegen Joe Louis ist, glaube ich, das, was man mit der Karriere von Max Schmeling eher assoziiert als die Tatsache, dass er Weltmeister wurde und 2 Jahre immerhin geblieben ist.
Der Sieg gegen Joe Louis sichert Schmeling eigentlich das Recht auf einen erneuten WM-Titelkampf. Doch dieses Duell gegen Weltmeister Jim Braddock platzt kurzfristig unter dubiosen Umständen. Die mächtige US-Boxkommission will auf keinen Fall einen Nazi-Weltmeister und stimmt deshalb einem WM-Kampf zwischen Braddock und Joe Louis zu. So wird Joe Louis tatsächlich neuer Weltmeister und fordert 1938 von Schmeling die Revanche für seinen einzigen K.O. Nach nicht einmal einer Runde liegt unser Max auf den Brettern und steht nicht mehr auf.
Und wenn man noch weiß, nicht, weil das vor einem Kampf, sagen wir, ein Weltmeister, Millionen und Abermillionen Menschen am Radio sitzen und die hörten zu und die waren selbstverständlich sehr enttäuscht, wenn es anders kam, als man sich vorstellte.
Kurz darauf beginnt der Zweite Weltkrieg und Schmeling ist bald mittendrin.
Max Schmeling, Deutschlands populärster Boxer und ehemaliger Weltmeister, hat sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Er steht in der Front seiner jungen Kameraden, die hier zu Fallschirmjägern ausgebildet werden. Die Absprungtechnik wird zunächst auf dem Boden geübt.
Ob Schmeling sich wirklich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat oder ob das NS-Regime ihn ein letztes Mal zu Propagandazwecken ins Bild rücken wollte, ist bis heute umstritten. Schmeling verletzt sich jedenfalls bei seinem einzigen Fronteinsatz auf Kreta unter schwerem Beschuss am Knie. Doch er überlebt Kreta und den Krieg und fängt, wie Millionen andere Deutsche auch, wieder von vorne an. Zunächst als alternder Ex-Weltmeister im Boxring, dann mit einer Nerzfarm, einer Hühnerzucht und dem Tabakanbau. Über alte Boxkontakte in den USA erwirbt Schmeling schließlich in den 50ern die Konzession zur Abfüllung von Coca-Cola in Norddeutschland. Eine echte Goldgrube. Als Max Schmeling 2005 im Alter von 99 Jahren stirbt, hinterlässt er seiner eigenen Stiftung ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro.
Ich glaube, dass seine Freundlichkeit, vielleicht seine Bescheidenheit, aber auch die Gewissheit, dass er mal aus einfachen Verhältnissen gekommen ist und seinen Erfolg gleichsam mit ehrlicher Arbeit sich selbst erarbeitet hat, das hat die Menschen für ihn eingenommen. Und zwar, glaube ich, je älter er wurde, desto mehr.
Burkhard Hupe über Max Schmeling und seinen ersten Weltmeistertitel vom 12. Juni 1930, also ist jetzt gerade 95 Jahre und 2 Tage her. 2 Meldungen vom Tennis habe ich noch für Sie. Alexander Zverev steht im Finale des Rasenturniers in Stuttgart. Er gewann heute sein Halbfinale gegen den Amerikaner Ben Shad mit 7:6 und 7:6, trifft im Finale morgen auf Taylor Fritz. Und nochmal Tennis, Tatjana Maria hat beim Turnier in London für eine ziemliche Überraschung gesorgt. Im Alter von 37 Jahren hat sie zum ersten Mal das Finale eines sogenannten 500er-Turniers erreicht. Auf Rasen, Maria besiegte Australian Open-Siegerin Madison Keys aus den USA mit 6:3 und 7:6. So, das zum Tennis. Dann sage ich Ihnen noch, dass die Füchse das Halbfinale in der Champions League gewonnen haben mit 34:24 gegen Nantes. Stehen morgen im Finale, das wir komplett ab 18 Uhr übertragen. Zweites Halbfinale heute ab 18 Uhr zwischen Magdeburg und Barcelona. Jetzt machen wir Nachrichten und in einer Viertelstunde werden wir natürlich das Füchse-Spiel in der Handball Champions League analysieren. Bis gleich.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Baustellenstaus gibt's weiterhin auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck Havelland. Dauert es zwischen Dreieck Werder und Liest 30 Minuten zusätzlich. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Rago und Mittenwalde ist die rechte Spur gesperrt. A115 stadtauswärts zwischen Kleinmachnow und Potsdam-Babelsberg gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der B2 Potsdam Richtung Berlin zwischen Fahrland und Großklinike wird eine Ölspur beseitigt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Im Nahostkonflikt droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Angriffen. Sollten die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien Israel bei der Abwehr unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israels Regierung hat dem Iran wiederum mit einer vernichtenden Reaktion gedroht, sollten die Raketenangriffe auf zivile Ziele weitergehen. Bisher werden mehr als 60 Tote auf beiden Seiten gemeldet. Außenminister Wadefuhl bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinen saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadefuhl, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadefuhl weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilt, forderten die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es bisher nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz soll in Österreich das Waffenrecht reformiert werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. Er hatte die Tatwaffen legal erworben. Kanzler Stocker kündigte im ORF die Konsequenzen an.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen. Das kann in der Art der Waffe bestehen. Das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen. Und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Österreichs Kanzler Christian Stocker. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen